Braincast auf der Frequenz von Gehirn und Geist.
Einmal mehr, herzlich willkommen bei Braincast, dem Schulfunk zum Hirn. Dies ist Episode 66, mein Name ist Arvid Lai und nachdem die letzte Episode so anstrengend war, geht es diesmal um ein leichteres Thema. Das kann zwar auch ernst sein, ist aber auch ganz anders. Die Lüge. Ich will ein wenig mit Zahlen werfen, den evolutionären Hintergrund untersuchen und die kognitiven Anforderungen beleuchten. Denn die sind überraschend hoch. Was ist eine Lüge? Lügt der katholische Teenager, der im Beichtstuhl seine Selbstbefleckung unterschlägt? Lügt der Affe, der seine Kollegen in die eine Richtung schickt, während er selbst einen Busch weiter die Banane hortet? Lüge ich, wenn ich aus meinem nicht vorhandenen Fiat 500 einen schnittigen roten Sportwagen mache, meine Downloadzahlen mit 2 multipliziere oder, der Klassiker hinter den meisten dieser Angebereien, die Größe meines Fortpflanzungsorgans? Hat Colin Powell gelogen, als er seine Beweise für die irakischen Massenvernichtungswaffen vorgelegt hat? Naja, er hat sich entschuldigt. Vielleicht hat er nichts gewusst. Vielleicht hat ja irgendein Geheimdienst-Fuzzi im vorauseilenden Gehorsam die Daten so interpretiert, dass er die entsprechenden Vorrichtungen deutlich sehen konnte. Und es dann seinen Vorgesetzten präsentiert, die wieder den ihren und all das die Leiter hoch bis zu dem Falken genau das hören wollten. Wo hat diese Lüge begonnen? Lüge und Täuschung. Die Welt ist voll davon und es scheint kein Ende abzusehen. Wie gerade und auch schon im Braincast 4 zur Intelligenz erwähnt, täuschen auch Affen. Einige scheinen sogar in der Lage, die stärkeren Rudelmännchen gegeneinander aufzuwiegeln und dann den entstehenden Streit zu nutzen, um sich mit einem Weibchen zu vergnügen, von dem sie an einem ruhigeren Nachmittag aus Gründen der Hierarchie nur hätten träumen können. Meinem Tier hier würde ich Ähnliches unterstellen wollen. Jeder mir bekannte Hund hat die Fähigkeit, einem unbedarften Zweibeiner per Blick glaubhaft zu vermitteln, dass er weder jemals gefüttert noch je gestreichelt wird. Vermutlich haben Hunde dafür inzwischen ein spezielles Gen. Offensichtlich scheint ein gewisser äußerer Druck die Entstehung von Lügen zu begünstigen. Der Begriff der Notlüge wird hier gerne verwendet. Aber die wenigsten von uns haben so einen zielstrebigen Chef wie Colin Powell. Auch sind wir, vermutlich, von einem Glaubenssystem abhängig, das die vielgestaltigen Freuden der Fortpflanzung verteufelt. Je nachdem, wie ehrlich oder stur wir sind, haben wir nur selten den Druck, der uns zur Doppelzüngigkeit zwänge. Trotzdem lügen wir, in den Augen der Statistik gar alle 8 Minuten. Aus purer Gewohnheit flüchten wir in Unwahrheiten, drehen an Perspektiven, kalkulieren unseren Vorteil. Jeder. Außer mir, natürlich. Wir kalkulieren also unseren Vorteil. Das bedeutet auch, dass mehr soziale Kontakte zu mehr Lügerei führen. Und tatsächlich nennen Forscher als größte Aufschneider Verkäufer, Arzthelferinnen, Anwälte, Psychologen und Journalisten. So zumindest ein Artikel in der Gehirn und Geist. Und Mist, hier und jetzt bin ich Journalist. Na gut, aber Lügen braucht auch seine eigene Intelligenz. Es ist für das Gehirn viel einfacher, die Wahrheit zu sagen, als sich eine Geschichte auszudenken. Denn die muss auch verstärktem Abklopfen standhalten. Den Kunden, die Öffentlichkeit und die anderen Journalisten überzeugen. Nun liegt unser lügnerischer Vorteil nicht nur darin, den eigenen Vorteil zu suchen, sondern auch Schaden zu vermeiden. Wenn es um die neue Frisur der Frau Gemahlin geht, wenn sie die zunehmende Rundung ihrer Hüften beklagt oder wenn das Kind stolz ein erstes selbstgemaltes Haus präsentiert. In Fällen wie diesen schonen wir nicht nur uns, sondern auch andere, wenn wir es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Aber die Not zur Lüge liegt im Ausmaß in der Interpretation des Einzelnen. Definierbar. Auch im Fall von Massenvernichtungswaffen. Besagte Frisurensituationen waren vermutlich ein wichtiger Punkt für die evolutionäre Entwicklung des Lügens. Indem wir Männer sie in den höchsten Tönen loben, stellen wir nicht nur sie in ein freundliches Licht, sondern auch uns. Wir zeigen uns verständig, weisen Geschmack und bekunden Sympathie. Die Ärzte haben ein nettes Lied dazu gemacht, das natürlich völlig übertrieben ist. Aber eben nicht nur. Quer durchs Tierreich des Planeten sind Männchen Schweine. Politik ist der zweite wichtige Faktor, denn komplexe soziale Strukturen erfordern viel Geschick. Und so gehört ein meisterhafter Umgang mit der Wahrheit zu den sozialen Talenten. Wer dieses Besondere hat, also nicht nur gut lügt, sondern auch selten erwischt wird, gilt als erfolgreich und wird meist besonders anerkannt. Manchen Anthropologen gilt die Lüge daher als anerkanntes soziales Schmiermittel. Und das gilt durchaus für beide Seiten. Ich wollte auch nicht hören, dass meine Frisur scheiße ist. Im Gegenteil. Manche Lügen glauben wir mit Begeisterung. Wer dagegen nur stur auf die Wahrheit achtet, eckt zu oft an, um besonders weit zu kommen. Sozial ist er nicht besonders kompatibel. Wobei auch hier wieder jeder Mensch seine eigenen Wahrheiten hat. Wahrheit ist als Begriff und Erlebnis deutlich schwieriger zu definieren als Lüge. Ist oft schwer zu ertragen, schwer zu vermitteln, schwer zu verstehen. Was eine Lüge ist, wissen wir schnell. Ob der andere die Wahrheit sagt, bleibt dagegen oft ein Rätsel. Seine Aussage könnte übertrieben sein oder wichtige Facetten der Information könnten unter den Tisch fallen. Wenn wir sowas erleben, ist es so groß, wie wir es fühlen. Wenn wir es selbst tun, kommt es uns vielleicht nur wie eine Kleinigkeit vor. Und möglicherweise ist das das auch. Denn irgendwie muss der Wert von einer Lüge alle 8 Minuten ja zustande kommen. Und so vermuten diverse Forscher im ständigen Ping-Pong von Lüge und deren Erkennen die Triebfeder hinter aller sozialen Intelligenz. Es gibt sogar Forscher, die hier den evolutionären Druck vermuten, der schlussendlich das Gehirn auf seine jetzige Größe brachte. Lügen braucht also tatsächlich Intelligenz. Und es will gelernt sein. Einen Anfänger in der Kunst der Unwahrheit erkennen wir meist schnell. Kinder haben hier hoffnungslos verloren. Doch Übung macht den Meister. Wer wenig Blickkontakt hält, schnell antwortet, scheint weniger verdächtig. Auch ein starkes Ich und ein guter Einblick in die eigenen Motive helfen auf der lügnerischen Karriereleiter weiter. Und der wahre Meister lügt so überzeugend, dass er sogar sich selbst glaubt. Das ist nicht nur das Geheimnis aller Pubertierenden. Ich war das nicht. Es ist tatsächlich die Weisheit hinter allem Mentaltraining und aller Magie. Mir jetzt zu erklären, ich sei Nichtraucher, ist als Lüge schnell durchschaut. Doch mit der Zeit, der Wiederholung und natürlich einige Tritte in meinen mentalen Hintern von kompetenter Seite und die Lüge mag wettmachen, was mir an Motivation fehlen könnte. Dieser automatische Glaube in die eigene, regelmäßige Lüge hat im Alltag Vor- und Nachteile. Zum einen können wir uns offensichtlich selbst so gut wie alles verkaufen, wenn wir uns nur genügend Mühe geben. Dass dies nicht immer wünschenswerte Ergebnisse wie die Nikotinabstinenz sind, ist völlig klar. Oft genug lügen wir uns einfach eine Mark in die Dasch, wie ich das als Exilschwabe zu formulieren gelernt habe. Durchaus auch mehrere hundert Meilen an der Realität vorbei. Dann sind alle anderen doof, obwohl ich doch gar nichts gemacht habe. Damit fühlen wir uns kurzfristig besser, aber auf lange Sicht, naja. Als Vorteil zumindest für den Profilügner mag gelten, dass andere die Lüge umso weniger durchschauen, je überzeugter der Lügner selbst davon ist. Womit wir schon wieder beim mentalen Training wären. Und die Parallele ist wirklich fies. Aber beides macht das Leben leichter. Im einen Fall von innen als Arbeit, denn selbst wenn sich nur die winzigsten Veränderungen ergeben, wir fühlen uns ganz anders. Im anderen Fall als Abkürzung im Außen. Wir wollen besser dastehen, Diskussionen und Ärger vermeiden. Wir wollen Sex oder Liebe bekommen oder bewahren. Und wir sind faul. Aus genau diesen Faulheitsgründen lügen ja auch Teenager, wie in Braincast 54 gesehen. Apropos Teenager. Nur Anfänger lügen, wenn sie erwischt werden können. Daher wird laut New Scientist am wenigsten per E-Mail gelogen. 14% hier, 21% in Instant Messages, 27% Face-to-Face und 37% in Telefonaten. Da sind dann aber bestimmt auch die Frisurfragen mit dabei. Sehr konkrete Ziele und ein ansehnliches Budget hat das Heimatschutzministerium der USA und vermutlich auch einige anderer Länder. Mitte 2006 kam mit der Cephas Corporation und der No Lie FMRI auch gleich zwei Firmen mit entsprechenden FMRI-Modellen auf den Markt, die durchaus kritisch zu beäugen sind. Zwar zeigen sich im lügenden Gehirn einige deutliche Veränderungen, aber jedes Gehirn ist unterschiedlich und auch jeder Geist. Das Problem ist das gleiche wie beim Polygraphen, dem Lügendetektor der 50er Jahre und aus Basic Instinct. Ob der nun die psychogalvanische Reaktion und den Herzschlag misst oder ein FMRI die Hirnaktivität, der Streit um die Verlässlichkeit ist noch lange nicht beendet. Aber die Forschung dazu läuft global. Sie hat viele Gesichter. Wenn Wissenschaftler im Bernstein Center in Berlin erforschen, wie sich Intentionen der Versuchspersonen vorhersagen lassen, was schon ethische Fragen aufwirft. Oder wenn in London eine Software vorgestellt wird, die am Gesicht die Befindlichkeit anhand von 20 unterschiedlichen Bewegungen abliest. Besonders interessant sind natürlich die unbewussten Aspekte unserer Aussagen, wie die minimalen Veränderungen in der Stimmlage oder die unbewussten Gesichtsbewegungen, die Mikrogesichtszüge, die schneller wieder verschwunden sind, als das Bewusstsein sie wahrnehmen kann. Aus Elementen wie diesen lässt sich in den nächsten Jahren vermutlich in Verbindung mit einem FMRI ein ziemlich treffsicheres Gerät basteln. Wahrscheinlich scharren die offensichtlichen Interessenten CIA und Werbeindustrie schon mit den Hufen. Wenn ich mir selbst zuhöre, klingt das mit der Lügendetektorei gar nicht so gut. Dabei gilt weithin die These, dass er wohl der Mensch lügen könne, nicht aber sein Hirn. Und tatsächlich, es gibt so einiges, was die Forschung zum Thema Lügnerhirn zu sagen hat. Hatten wir das nicht schon irgendwo, dass die graue Substanz im PFC des notorischen Lügners um stattliche 14% reduziert ist, was wohl auch sein Moralempfinden herabsetzt? Die weiße Substanz dagegen, die Verschaltungen und Kabel der grauen Zellen, ist um bald 25% stärker ausgeprägt. Wie gesagt, Lügen brauchen viel Intelligenz und hier finden wir den entsprechenden Arbeitsaufwand. Also, wie denkt der andere? Kann er meine Aussage überprüfen? Ich darf jetzt keine Miene verziehen? Diesen Arbeitsaufwand finden wir manifestiert im Substrat. Umgekehrt lügen autistische Kinder weniger und haben weniger weiße, aber mehr graue Substanz. Natürlich kann man über bildgebende Verfahren eben auch sagen, welche Hirnareale bei der Lüge besonders aktiv werden. Dies sind neben dem PFC der Gyrus Cinguli. Aber deren Aktivität liegt natürlich sämtlichen Relativismen, die wir hier besprochen haben. Und wenn Sie alles hier Gesagte praktizieren, können Sie problemlos auch in den nächsten Jahren ein French Fry in die Staaten spülen. Allerdings, es gibt Lügendetektoren, an denen bekommen Sie kein Pommes frites vorbei. Aphasiker. Diese Spezies hatten wir bereits in Braincast 28 über Systemausfälle angesprochen. Bei ihnen liegt der Ausfall in der linken Hemisphäre. Mit dem Ergebnis, dass diese Menschen zwar noch einzelne Wörter verstehen, nicht aber den Satz im Zusammenhang. Vielleicht als Art Kompensation entdecken Sie bei Bild und Ton 60, ohne Ton sogar 75% der präsentierten Lügen. Für mich der schönste Fall in der Literatur war eine Rede von Ronald Reagan. Die Aphasiker mit schallendem Gelächter quittierten. Doch der perfekte menschliche Lügendetektor braucht keinen Hirnschaden. Uns reicht auch schon eine zerrüttete Kindheit, zum Beispiel einer Alkoholikerfamilie. Bekannt wurde das durch die Arbeit des Emotionsforschers Paul Ekman, der bereits in den 80ern seinen ersten sogenannten Wizard fand, mit einer Lügenerkennung von unglaublichen 100%. Ekman forschte weiter und inzwischen sind 29 Wizards bekannt. Die meisten mussten in ihrer Kindheit höllisch aufpassen, dass sie nicht von einem Elternteil eine gewischt bekamen. Übrigens haben auch Singlefrauen ein ziemlich verlässliches Radar für männliche Übertreibungen. Doch haben sie sich einmal verliebt, ist vorbei mit der guten Intuition. Wenn sie lieben, glauben Frauen bereitwillig. Auch und besonders die Sache mit der Frisur. Erinnern wir uns am Ende doch noch an die Wichtigkeit des guten Rufes, den wir im Braincast 16 über den Altruismus besprochen haben. In einem kleinen Rudel ist nichts wichtiger. Enden will ich daher mit einer Weisheit von Buddha.
Sag immer die Wahrheit, und nicht jede Wahrheit muss gesagt werden.
Was für ein eleganter Übergang. Jetzt unterhalte ich mich mit Gehirn- und Geistredakteurin Katja Gaschler über Esoterik. Ein Artikel im aktuellen Heft über magisches Denken. Hallo Frau Gaschler. Warum vermuten manche Menschen mysteriöse Einfälle, während sich andere auf den Zufall beziehen?
Das ist eine schwierige Frage, auf die es vermutlich nicht nur eine, sondern gleich mehrere Antworten gibt. Der Zürcher Neuropsychologe Peter Brugger vertritt allerdings die These, dass bei Anhängern von paranormalen Phänomenen das Gehirn etwas anders arbeitet. Also zumindest anders als bei ganz besonders skeptischen Zeitgenossen. Dies schließt er unter anderem aus einem recht bizarren Versuch, wie ich finde, den eine junge Wissenschaftlerin aus seiner Forschungsgruppe durchgeführt hat. In diesem Versuch sollten Freiwillige mit verbundenen Augen möglichst exakt geradeaus gehen. Die Versuchsleiterin führte dazu die Probanden an das Ende eines Korridors und auf dem Fußboden des Korridors war in der Mitte ein langer schwarzer Strich aufgemalt, der die Mitte markierte. Dann lief die Person los und die Wissenschaftler protokollierten jede Abweichung von der Mittellinie. Danach beantworteten alle Probanden einen Fragebogen, der Aufschluss über ihre Einstellung zur Parapsychologie gab. Auf dem Bogen standen so Fragen wie, haben Sie schon einmal im Traum die Zukunft gesehen oder ähnliches. Dann werteten die Forscher die Daten aus und kamen zu dem Ergebnis, dass je überzeugter jemand von der Existenz übersinnlicher Phänomene war, desto stärker zog es ihn nach links.
Und was hat der Linksdrall mit dem Hirn zu tun?
Nun, die Frage ist eben, warum drifteten die esoterischen Versuchspersonen stärker nach links? Brugger meint, das liegt daran, dass bei den Esoterikern die rechte Hirnhälfte besonders aktiv ist. Denn die steuert ja zum einen die Bewegungen der linken Körperseite, zum anderen verarbeitet sie aber auch die gesamte räumliche Information, die sich links von uns befindet. Mit anderen Worten, das Gehirn schenkt der linken Seite insgesamt einfach mehr Aufmerksamkeit.
Stimmt es denn, dass Esoteriker kreativer sind?
Ja und nein, es kommt darauf an, welche Aspekte von Kreativität man betrachtet. Aber es ist schon richtig, in manchen Wortassoziationstests sind Esoteriker wirklich besser. Zum Beispiel, wenn ich Sie jetzt frage, was fällt Ihnen zu den beiden Worten Wurm und Sofa ein? Da haben Esoteriker oft mehr und originellere Ideen. Übrigens glaubt Brugger, dass dafür wiederum eine besonders eifrige rechte Hirnhälfte verantwortlich ist. Patienten mit einer Schädigung in der rechten Hemisphäre können nämlich oft nicht mehr so frei assoziieren. Sie halten sich dann an den strikten Wortsinn und denken bei Metaphern wie »Er hat kein Händchen dafür, dass derjenige wirklich keine Hand hat«.
Gibt es dann auch Menschen, die zu sehr assoziieren?
Ja, dieses Extrem gibt es auch. An Schizophrenie Erkrankte beispielsweise sehen ja mitunter Zusammenhänge, wo einfach keine sind. Und so entstehen dann auch die berüchtigten Wahnideen.
Besteht dann ein größeres Risiko bei Parapsychologiegläubigen auf Schizophrenie?
Nein, das kann man aus solchen Versuchen überhaupt nicht ableiten. Der Glaube an Parapsychologie hat in der Regel ja auch nichts mit Krankhaftigkeit zu tun. Bei den in Zürich durchgeführten Versuchen handelte es sich bei den Esoterikgläubigen auch um psychisch vollkommen gesunde Menschen. Eine überbordende Assoziationsfreudigkeit ist zudem auch nur ein einziges Symptom der Schizophrenie. Ich denke, bei der Assoziationsfreudigkeit handelt es sich um ein Kontinuum, der eine assoziiert freier und der andere eben enger. Und über einen ganz weiten Bereich ist alles ganz normal. Und so findet man kreative und originelle, vielleicht auch etwas verschrobene Menschen auf der einen Seite und sehr nüchterne, fast schon fantasielose Menschen auf der anderen.
Herzlichen Dank nach Heidelberg. Den ganzen Artikel finden Sie, wie gesagt, im aktuellen Heft. das nächste und damit kommen wir zum Commercial, können Sie übrigens gemeinsam mit einem zweiten, einem richtig guten Buch als Mini-Abo beziehen. Mehr Infos und den Link dazu finden Sie auf dem Blog. Nicht auf dem Blog finden Sie aktuell einen Player mit diesem Braincast. Hier stehe ich im Scharmützel zwischen meinem Provider Hipcast und Google. Aber jetzt habe ich einen Plan. Morgen werde ich mich um die Rekonvaleszenz meines Halses kümmern. Ungelogen. Aber nächste Woche gedenke ich, die Technik zu überlisten. Drücken Sie mir die Daumen. Beim Rechner hat es ja auch geklappt. Dieser Braincast wurde wieder standesgemäß produziert. Nun, Ihnen bis zum nächsten Mal eine erbauliche Zeit ohne Lügner, Rechner und sonstige Abstürze. Das war Arvid Lai mit Braincast 66. Ich danke für Ihr Ohr. Bleiben Sie noch dran für die Wissenschaftsmeldung.
Diese Woche in der Wissenschaft.
Spektrum Direkt kennt den Trick zur Schmerztoleranz. Die geistige Loslösung vom eigenen Körper, die Depersonalisierung. Ganz Erstaunliches ging durch den gesamten Homepage-Wald. Vendettas, kuckucksartiges Brutverhalten, gepaart mit mafiösen Strukturen bei Vögeln? Spektrum Direkt berichtet über einen neuen Zusammenhang zwischen Lernen und Schlaf. Offensichtlich trainiert nicht nur der Hippocampus den Cortex, sondern umgekehrt sagt der Cortex dem Hippocampus nächtens, was gelöscht werden soll. Spektrum Direkt nennt auch neue Facetten von Oxytocin. Zumindest bei Mäusen sortiert es die sozialen Kontakte. Fast alle Wissenschaftsredaktionen empfehlen süße Düfte gegen Schmerz und berichten, dass seelische Folter zu Unrecht verharmlost wird. Der New Scientist beleuchtet das menschliche Verhältnis zu seinem Haustier. Besser gesagt, warum wir Hundebesitzer immer das Beste über unseren kleinen Liebling denken. Einige Wissenschaftsredaktionen melden, dass Ratten offensichtlich sehr genau wissen, was sie wissen und was nicht. Wissenschaft.de und Spektrum Direkt melden, dass nächtliche Beduftung das Gedächtnis stärkt. Spektrum Direkt meldet, dass Bonobos kooperativer und kontaktfreudiger sind als Schimpansen. In unserem Nachbarpodcast Spektrum Talk geht es bis Dienstag um DNA-Computer und dann um Roboter im Haushalt. Verdummt habe ich im Chaos der letzten Woche den Hinweis auf mein Interview mit Professor Joachim Bauer über Spiegelzellen im Spektrum Talk. Aber auch diesen finden Sie im Archiv von spektrum.com.
Das Kleingedruckte.
Wir beginnen relaxed mit Underdosed von I Awake. Dann rücken wir näher ans Thema Jessen mit Sign Broken, Come In for Message von Quijibo und blasen uns auf mit Introvert 2 von Bassbox. Beenden verträumt mit Dreamscape von Incidental Fusion. Alle Titel stammen vom Podsafe Music Network und sind verlinkt unter http://braincast1.blogspot.com. Feedback wie immer bitte an al@nurindeinemkopf.de.